Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. So haben wir es gerade gesungen. Und wir wollen es jetzt dem Liederdichter gleich tun und bei dem toten Christus verweilen. Das Bild, das in dieser Liedstrophe aufgerufen wird, die wir gerade gesungen haben, das Bild ist im Grunde das der Pietà, der Gottesmutter, die den toten Jesus nach der Kreuzabnahme in ihren Armen hält. Es gibt ganz berühmte Darstellungen dieser Pietà. Und dazu passt auch das Bild, das wir hier vorne schon die ganze Zeit eingeblendet sehen. Es ist eine Vorarbeit von Albrecht Dürer zu der von ihm geplanten Darstellung der Beweinung Christi. So eine Vorskizze. Dürers Kohlenzeichnung zeigt den toten Christus mit der Dornenkrone. So ist das Bild überschrieben. Der tote Christus mit der Dornenkrone. Und schon im Alten Testament finden wir ein eindrückliches Porträt des Gekreuzigten. Man könnte es im Grunde auch als eine Vorarbeit zur Darstellung der Kreuzigung Jesu bezeichnen, wie wir sie in den Evangelien finden. Es ist ein prophetisches Bild des gekreuzigten Christus und ich kann euch sagen, es ist wahrlich kein schönes Bild. Was wir hier zu sehen bekommen, ist eine Art Anti-Selfie, eine Darstellung, die uns nicht ins schöne Licht drückt, sondern den ganzen Abgrund des Leidens und Sterbens Jesu deutlich macht. Ich lese uns Jesaja 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen. Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross. Wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Was uns hier im Auftrag Gottes von Jesaja skizziert und vorgezeichnet wird, ist im Grunde zweierlei. Zum einen ist es der Weg, den dieser geheimnisvolle Gottesknecht gehen wird. Und zum anderen ist es der Gottesknecht selber. Sein Aussehen, sein Gesicht, ein Haupt voll Blut und Wunden. Und wie wir noch sehen werden, wir selbst in seinem Bild. Wir selbst in dem Gekreuzigten. Der Weg, den der Gottesknecht gehen wird, ist der Weg vollkommener Selbsterniedrigung. Ein Weg des Leides und ein Weg der Demütigung. Aber von allem Anfang an stellt Gott eines klar, gleich im ersten Satz. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Der Weg des Gottesknechts ist keine Zufallsgeschichte mit offenem Ausgang. Trotz aller Dramatik ist diese Geschichte als eine von Gott inszenierte Geschichte garantiert eine Erfolgsgeschichte. Als der Sohn Gottes starb Jesus von Nazareth nicht ins Ungewisse hinein. Er starb, um viele Nationen zu entsühnen. Er starb, um die vielen gerecht zu machen. Der Gottesknecht gab sein Leben dem Tod preis und ließ sich unter die Abtrünnigen rechnen. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Und sein Todesschrei lautete: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und darum, sagt Gott, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Und das heißt nichts anderes, als dass an Karfreitag Ostern schon längst beschlossene Sache ist. Und beides zusammen, Karfreitag wie Ostern, ist wiederum schon an Weihnachten beschlossene Sache. Der dreieine Gott überließ unser Seelenheil nicht dem Zufall. Er legte das Schicksal der ganzen Welt in die Hand seines geliebten Sohnes. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen, so haben wir es gehört. Die Jesusgeschichte, sie ist deine und meine Heilsgeschichte. Und das macht die Geschichte Jesu in jeder Hinsicht einzigartig. Der Gottesknecht und sein Weg sind unausdenklich und unerhört. Könige schließen vor ihm ihren Mund, denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. In dem Lied von diesem geheimnisvollen Gottesknecht in Jesaja 52, 53 ist alles enthalten. Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung des ewigen Gottessohns. Darüber hinaus erinnert das Lied von dem geheimnisvollen Gottesknecht aber auch an den Weg des Volkes Israel. Und das ist beabsichtigt. Jesu Geschichte ist bewusst durchsichtig auf die Geschichte Israels hin und umgekehrt. Der Sohn, den Jahwe aus Ägypten rief, ist einerseits Israel. So können wir es in Hosea 11 lesen. Und andererseits ist dieser Sohn Jesus, Matthäus 2. Der junge Spross, der wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden aufwuchs, ist einerseits das Wüstenvolk Israel und andererseits der Wüstensohn Jesus. Jesus teilt die Unansehnlichkeit seines Volkes. Gott selbst hat die Geschichte seines auserwählten Volkes mit der Geschichte seines Sohnes verknüpft. Mehr noch, Gott hat unsere ganze Weltgeschichte, unsere ganze Menschheitsgeschichte, die Geschichte von Sünde, von Schuld, von Verderben, Gott hat diese ganze Geschichte in die Geschichte seines lieben Sohnes, seines Menschgewordenen, seines gekreuzigten und seines auferstandenen Sohnes hineingewoben. Jesu Geschichte ist unsere Geschichte. Sie ist deine Geschichte. Und so lest bitte auch die Evangelien, wenn ihr sie lest, als eure Geschichte. Was also sehen wir, wenn wir dieses Haupt voll Blut und Wunden betrachten? Wir sehen ihn, den Gekreuzigten. Wie er unsere Gesichtszüge trägt. Der Gekreuzigte, der wurde zu unserem Spiegelbild. Ihr Lieben, bei dem leidenden Gottesknecht geht es nicht um das Leiden an sich. Gott ist weder ein blutrünstiger Voyeur noch ein Sadist. Und das sollten auch wir nicht sein, wenn wir den Gekreuzigten betrachten. Wir sollten uns dafür hüten, das Leiden zu verherrlichen oder gar zur eigentlichen christlichen Bestimmung zu verklären. Denn das Leiden des Gekreuzigten und auch unser eigenes Leiden, das ist an und für sich nur furchtbar und schrecklich. Da ist nichts irgendwie Schönes dran. Die Gestalt des Gekreuzigten ist eigentlich zum Davonlaufen. Was wir da sehen, ist grausam und entsetzlich. Und so haben wir es auch gehört. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Als Menschen sehen wir freilich nur, was wir sehen wollen. Und deswegen sind wir ohne Wenn und Aber auf Gottes Wort angewiesen, um sehen zu können, was wir da wirklich sehen sollen. Nur das Wort Gottes und nichts anderes überwindet unsere angeborene Blindheit und lässt uns sehen, was da wirklich, nämlich von Gott her, zu sehen ist. Und das fängt an mit einem kräftigen Aber. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie also sollen wir den Gekreuzigten betrachten? Weder mit Mitleid noch mit Abscheu. Weder mit sensationslüsterner Neugierde noch mit aggressiver Inschutznahme. Jesus braucht weder unsere Verteidigung noch braucht er unser Mitleid. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das heißt, um sein Leben hinzugeben zur Erlösung für die vielen, für dich und für mich. Und so betrachten wir den Gekreuzigten recht, wenn wir in ihm uns selber wahrnehmen. Wir haben es vorhin ja gesungen. Nun, was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Und lieber Lukas, liebe Josephine, lieber Daniel, lieber Simon, liebe Alice, liebe Benedikte, liebe Stefanie, lieber Andrea, lieber Mike, lieber Andreas, lieber Johannes, liebe Jutta, liebe Christiane. Und ich könnte jetzt und würde am liebsten alle Namen hier aufzählen, so wie Gott dich bei deinem Namen ruft. Wenn du in diesem Gekreuzigten dich selbst erblickst, mit all deiner Not, mit all deiner Schuld, mit all deinem Versagen, mit all deiner Hoffnungslosigkeit, mit all deinem Unglauben, mit all deiner Selbstgerechtigkeit, mit all deiner Lieblosigkeit, mit all deinem Verlangen und all deiner ungestillten Sehnsucht, wenn du den Gekreuzigten so betrachtest, dich in ihm erblickst, dann betrachtest du ihn recht. Jesus hängt da am Kreuz nicht allein. Er hängt da um unseretwillen. In tiefster Solidarität mit uns, die wir eigentlich dort hängen. Indem Jesus sich kreuzigen ließ und starb, ist er an deine und meine Stelle getreten. Und das meinen wir, wenn wir von Jesus stellvertretendem Sühnetod sprechen. Man hängte Jesus dorthin, wo wir alle hängen. Er ließ sich dorthin hängen, damit wir Gottlosen nicht allein und auf uns selbst geworfen dort hängen und hoffnungslos dort hängen bleiben. Der Gottessohn hat sich mit uns von Gott abgewandten Menschen identifiziert. Er hat sich mit dir und mir eins gemacht. Und auf diese Weise hat er deine und meine Gottverlassenheit zu seiner Gottverlassenheit gemacht. Er hat deinen und meinen Tod zu seinem Tod gemacht. Er hat ihn in seinen Tod aufgenommen und dir und mir anstelle unseres Todes sein ewiges Leben geschenkt. In seinem Tod und in seiner Auferstehung hat der ewige Gottessohn als der Menschensohn stellvertretend an uns gehandelt. Das heißt, er hat unsere verlorene Sache zu seiner Sache gemacht. Er hat unser gottloses und todverfallenes Leben in seinem Sterben zu Ende gebracht und in seiner Auferstehung ein neues, ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht durch die Kraft seines ewigen göttlichen Lebens. Das ist die Perspektive, in der wir den Gekreuzigten anschauen sollen. Ich selber hänge dort, aber nicht ich allein, sondern der Sohn Gottes mit mir, in seiner unendlichen Liebe, drückt er mich ganz fest an sich. Ich hänge, ja, ich klebe förmlich an ihm, in seinem Tod und deswegen auch in seinem Leben. Was Gott am Kreuz zusammengefügt hat, das können wir nicht scheiden. Paul Gerhardt hat verstanden, was das in der Tiefe bedeutet. In dem Lied dichtet er weiter: Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil, mich finden soll. Was heißt das? Ich finde mich nicht in mir, nicht indem ich in mich hineinschaue. Da finde ich gar nichts. Selbstfindung sozusagen auf christlicher Basis heißt, ich finde mich in dem Gekreuzigten, ich bin dort gefunden. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil, mich finden soll. Ach, möchte ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschähe mir. Das ist dies mit anderen Worten genau das, was Paulus im Galaterbrief als den Ausgangspunkt und als den Wurzelboden unseres Christseins benennt. Wer bin ich? Ein mit Christus gekreuzigter und gestorbener bin ich. Das heißt, nicht mehr ich lebe, sondern in mir lebt Christus. Solange ich jetzt noch als Mensch auf dieser Erde lebe, lebe ich im völligen Vertrauen auf Jesus Christus und in völliger Abhängigkeit von ihm, dem Sohn Gottes, der mich derart geliebt hat, dass er sich für mich in den Tod dahingegeben hat. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in diesem Jesus. Amen.